Gott hat ein Geschenk für uns Menschen. Er nimmt uns an und er erlöst uns von unserer Schuld. Denn auf Golgatha versöhnt er die Welt mit sich selbst. Auf diesem Hügel Golgatha stehen drei Kreuze. Und genau drei Kreuze braucht es, um zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Es ist der Ort, an dem Gottes Geschenk für uns Wirklichkeit wird. Und deshalb möchte ich euch gerne mitnehmen auf diesem Weg zu diesen drei Kreuzen, von dem uns die Passionsgeschichte erzählt. Christine hat uns gerade die Verse aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen. Dem ersten Kreuz, dem wir uns nähern, das drückt aus, dass der Hohn den Weg versperrt. Drei Kreuze stehen dort auf dem Hügel Golgatha. An ihnen hängen rechts und links zwei Verbrecher und in der Mitte der König der Juden. So steht es auf dem Schild, das oben am Kreuz angebracht ist. Was die beiden Verbrecher auf dem Kerbholz haben, erfahren wir nicht. Waren es Rebellen oder Räuber? Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, es geht irgendwie gefühlt alles in allem um den Mann in der Mitte, um Jesus. Jesus, wie er dort am Kreuz hängt, geschwächt vom Verhör und der Folter, ausgebrannt von der Hitze. Und er zieht die allgemeine Verachtung auf sich. Die Menschen um Jesus herum fangen an, ihn zu verspotten. Die Obersten des Volkes, die Soldaten und sicherlich auch einige aus der Menschenmenge, bis schließlich selbst einer der beiden Verbrecher an der Seite von Jesus mit einstimmt. Und so erleidet Jesus nicht nur den körperlichen Schmerz der Kreuzigung. Die Schmerzen an den Gelenken und verlästert. Und zugleich aber richten sich Hohn, Spott und Lästerung übereinstimmend auf ein und denselben Punkt. Andere hast du gerettet. Jetzt rette dich selbst, wenn du kannst. Wenn so viele Menschen gemeinsam lästern, dann könnte man meinen, dass eine einzelne Stimme darin verloren geht. Aber Jesus hat sie gehört. Deutlich. Denn sie kommt ganz aus seiner Nähe. Von einem der beiden mitgekreuzigten Verbrechern. Und der nimmt den Grundton der Umstehenden auf. Bist du nicht der Christus? Dann rette dich selbst und rette uns. Rette also auch mich. Hier spürt jemand, dass er Rettung braucht. Auch wenn der Verbrecher wohl zunächst nur daran denkt, selbst mit dem Leben davonzukommen. Bleiben wir mal für einen Augenblick unter dem Kreuz dieses ersten Verbrechers stehen. Was haben Spott und Hohn nicht für eine vergiftende Wirkung in dieser Welt? Es gibt ganz unterschiedliche Ausdrucksformen, wie man Menschen mit Verachtung strafen kann. Aber immer geht es im Kern darum, sich selbst besser darzustellen als den anderen. Denn wenn ich selbst den Dreck, den ich am Stecken habe, weder leugnen noch verstecken kann, dann stehe ich umso sauberer da, je mehr ich den anderen in den Schmutz ziehe. Wir müssen nicht erst auf das Niveau von bestimmten Fernsehshows sinken, um uns unter diesem Kreuz wiederzufinden. Denn der Kern von Hohn und Spott bleibt stets derselbe. Die Herabsetzung des anderen, indem ich seinen schwächsten Punkt ausfindig mache und darauf herumreite. Der schwächste Punkt des gekreuzigten Jesus ist der Anspruch, der Retter der Welt zu sein. Seht, was für ein Retter, der sich selbst nicht retten kann. Wir sind erstaunlich geschickt darin, den schwächsten und empfindlichsten Punkt beim anderen zu entdecken. Vielleicht in dem Augenblick, wo es richtig wehtut, wenn plötzlich so eine Sache ans Licht kommt. Vielleicht ist es der vergeigte Studienabschluss, die nie bestandene Prüfung, die verpasste Beförderung oder die Unsicherheit, wenn man plötzlich vor anderen Menschen etwas sagen soll. Was auch immer es ist, jeder von uns ist angreifbar. Und ist es nicht so, dass wir das auch gerne mal bei dem anderen ausnutzen? Mehr noch, wie viel Blut zwischen Familien, Freunden oder ganzen Völkern schon vergossen worden ist, weil der Hohn und die Verletzung des Gegners sich in gewaltsamen Konflikten entladen hat. Ich glaube, wir alle kennen es. Wenn wir die Nachrichten schauen, dann gibt es genügend Konflikte in dieser Welt, die uns genau daran erinnern. Kurz gesagt, das Kreuz des Verbrechers, der über Jesus lästert, ist auch unser Kreuz. Wie oft schon sind wir schuldig geworden an Menschen, die genau wie wir das Ebenbild Gottes in sich tragen. Wer von uns hat noch nie einen anderen verletzt? Oder vielleicht sogar ganz bewusst es ausgenutzt, dass man den Schwachpunkt des anderen nur zu gut kannte? Aus der Bergpredigt wissen wir, dass schon ein böser Gedanke in unserem Herzen etwas ist, das uns für Gottes Liebe unempfänglich macht. Wenn Gottes Idee für uns Wirklichkeit werden soll, dann müssen wir an diesem Kreuz vorbei. Wir müssen bekennen, ja auch ich bin an meinem Nächsten, ich bin an dir, Gott, schuldig geworden. Mein Stolz hat mir den Weg zu dir verbaut. Mit diesem Bekenntnis auf den Lippen gehen wir zu dem zweiten Kreuz. Und dort an diesem zweiten Kreuz bricht die Hoffnung auf. Drei Kreuze stehen dort auf dem Hügel in Golgatha. Zwei Verbrecher und in der Mitte Jesus. Um ihn dreht es sich. Auch wenn wir zuerst mal bei dem zweiten Kreuz angelangt sind. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir wissen nicht, ob die beiden Verbrecher objektiv und nach dem Standard der damaligen Zeit kleine Fische oder doch richtig schwere Jungs waren. Wir wissen nicht, was sie beiden ans Kreuz gebracht hat. Aber all das ist nicht entscheidend. Viel wichtiger ist, was wir an diesem zweiten Kreuz zu hören bekommen. Denn da redet ein Verbrecher von der Furcht vor Gott und vor seinem Gericht. Und diese Furcht mag vielleicht reichlich spät kommen, aber sie kommt nicht zu spät. Und er ist sich sicher, er bekommt, was er verdient. Der zweite Verbrecher drückt es so aus: Wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Als Wahrheit hat diese Aussage einen schweren Stand. Schon im Alten Testament machen die Schreiber der Weisheitsliteratur eine andere Beobachtung und erkennen, dass nicht immer und überall jeder das bekommt, was er verdient. Wir kennen die Hiob-Frage, warum denn der Fromme und Gerechte so viel leiden muss. Aber hier in der Geschichte, passen die Tat und der Lohn zusammen. Der Verbrecher wird bestraft und kann es sogar für sich als Gerechtigkeit erkennen. Der Knackpunkt ist allerdings ein ganz anderer. Denn es geht wieder um Jesus, der in der Mitte am Kreuz hängt. Denn auch der zweite Verbrecher wendet sich an Jesus, aber nicht mit Hohn und Spott, sondern voller Hoffnung. Dieser Jesus, so sagt er, hat nichts Unrechtes, nichts Verwerfliches getan. Und diese Einsicht ist die Tür, die es zu öffnen gilt. Der Verbrecher erkennt die Aufschrift dieser Tür nur sehr unscharf. Aber er hat nichts zu verlieren. Und deshalb sagt er zu Jesus: Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Wer sich in seiner Sehnsucht nach Erlösung zu Jesus wendet, der klopft an der richtigen Tür. Jesus sagt im Johannesevangelium über sich: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Es ist ein leichtes, sich über Jesus lustig zu machen, denn so wie es gerade aussieht, ist er mit vollem Erfolg gescheitert. Aber wer es schafft, sich aus der Masse auszuklinken und seinen Stolz abzulegen und voller Hoffnung auf den Gekreuzigten in der Mitte seinen Blick zu richten, der wagt einen Schritt des Glaubens. Der Glaube führt heraus aus Bitterkeit. Er lässt unser Herz weich werden und lässt uns am Kreuz die Liebe Gottes zu jedem Menschen von uns erkennen. Der Glaube lässt alle Selbstgerechtigkeit weg und gibt Gott recht. Ihn brauche ich. Ohne ihn geht es nicht. Der Glaube führt durch den Schein des Scheiterns Jesus hindurch und lässt uns den Plan Gottes erkennen, dass hier auf dem Hügel Golgatha über die Schuld der Welt entschieden werden soll. In der Hingabe von Jesus berührt Gottes Ja zum Menschen ebenso wie sein klares Nein zur Sünde. Und das hat ganz viel mit unserem Leben und unserer Lebenswirklichkeit zu tun. Martin Luther erinnert uns in seiner Katechismusauslegung des Vaterunsers daran, worum wir da eigentlich bitten, wenn wir beten: Dein Reich komme. Wir bitten nämlich darum, dass Gottes Reich zu uns kommen soll. Wenn wir unter dem ersten Kreuz erkannt haben, dass wir an Gott schuldig geworden sind, dann sind wir immer noch verloren, wenn wir den Weg nicht weiter zu diesem zweiten Kreuz gehen und uns diese Bitte mit zu eigen machen. Jesus, denke du an mich. Und jeder darf das in der Sprache seines Herzens zu Jesus sagen. Entscheidend ist nur, dass wir uns an Jesus wenden. Gott begegnet uns in Jesus. Und deshalb müssen wir uns Jesus zuwenden. Und so werden wir von diesem zweiten zum dritten Kreuz geführt. Denn Jesus ist der Weg. Ich habe von Anfang an gesagt, irgendwie dreht sich hier alles um ihn, um Jesus. Alle Gespräche laufen wie Lichtstrahlen auf ihn zu. Egal, ob die Menschen ihn verachten oder ob sie sich voller Hoffnung an ihn wenden. Wir stehen unter dem Kreuz von Jesus. Und wir merken, der beste Glaube nützt nichts, wenn der, auf den sich unser Glaube bezieht, nichts ausrichten kann. Der Glaube, so hat Calvin gesagt, ist das Gefäß, in dem wir Christus empfangen. Am dritten Kreuz schauen wir Jesus ins Gesicht, dem Christus, dem Retter, dem Sohn Gottes. Und deshalb dürfen wir zum Schluss noch einmal auf ihn hören. Denn der zweite Verbrecher hatte gesagt, dass sie bekommen haben, was sie verdient haben. Aber Jesus habe nichts Unrechtes getan. Und genau hier liegt das Geschenk Gottes an uns Menschen verborgen. Es ist die gute, die über unser Sein oder Nichtsein entscheidende Botschaft, dass Jesus die Strafe empfängt, die wir mit unseren Taten verdient haben, auf dass es einen Tausch gibt, so dass wir das Reich Gottes empfangen dürfen, obwohl, und so viel steht fest, wir das nie und nimmer verdient hätten. Wer sich in den Schatten des Kreuzes von Jesus stellt, der merkt, alle Schatten dieser Welt verlieren ihre Schrecken. Wenn wir auf das Gesicht des Gekreuzigten schauen, dann kann die Fratze des Bösen uns nichts mehr anhaben. Hohn, Hass und Hochmut dieser Welt, ja auch unser Hochmut, müssen an diesem Holz zerbrechen. Was wir unter dem Kreuz von Jesus empfangen, ist nicht unser gerechter Lohn, sondern die Gnade Gottes. Wir sind frei, frei von aller Last, von aller Angst, von aller Scham, von aller Schuld. Wir finden bei Jesus Leben, Vergebung und Rettung. So wird das Holz, das zum Fluch bestimmt war, ein Holz der Zuflucht und der Hoffnung. Die Menschen, die in Scharen zu diesem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren, kehrten betroffen in die Stadt zurück. So wird es im Lukas-Evangelium berichtet. Und manch einer wurde aber in dieser letzten Stunde von Jesus durch ihn angesprochen und verändert. Der Hauptmann, der die Aufsicht bei der Kreuzigung hatte, wurde Augenzeuge von der Art und Weise, wie Jesus starb. Er hörte, wie sich Jesus in seinem Tod ganz an Gott anbefahl. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Für den Hauptmann wurde in dem Moment klar, Jesus war wirklich unschuldig. Er erlebte mit, dass Jesus sich vollkommen in die Hände seines himmlischen Vaters anvertraute. Dieser Satz, den Jesus hier bei seinem Tod ausgesprochen hat, stammt aus dem Psalm 31, einem Psalm, den David geschrieben hat. Und dort heißt es: In deine Hand lege ich meinen Geist. Ich vertraue auf dich. In deinen Händen liegt mein Leben. Ich habe mich gefragt, was hat diesen Hauptmann so beeindruckt und bewegt, dass er in diesem Augenblick Jesus als einen unschuldigen Menschen und sogar als Sohn Gottes erkennen konnte. Denn Jesu Tod allein kann es nicht gewesen sein. Der Tod gehörte zu seinem alltäglichen Geschäft. Ich glaube, es war vielmehr die Nähe, die Jesus bis in seinen Tod hinein zu uns Menschen gelebt hat. Der Hauptmann erlebte mit, wie Jesus sich einem der Verbrecher zugewandt hatte und Trost schenkte. Vielleicht waren es auch die Blicke, die Augen von Jesus, wenn sich ihre Blicke kurz trafen. In ihnen lag kein Hass, keine Anklage. Mag sein, dass der Hauptmann die Finsternis beeindruckt hatte oder dieses ganze Szenario. Doch das Entscheidende musste in der Person von Jesus gelegen haben. Denn selbst in größter Ohnmacht und in dieser offensichtlichen Todesnähe lebte dieser Mann am Kreuz Liebe. Und das hat diesen Hauptmann verändert. Denn aus der Perspektive unter dem Kreuz rücken Scheitern, Schwäche, Leiden und Krankheit und der Tod in ein ganz anderes Licht. All das ist Gott nicht fremd. Und deshalb wird das Kreuz zum Hoffnungszeichen für uns Menschen. Gottes Gedanken über uns sind Gedanken des Friedens, der Liebe und der Hoffnung. Und deshalb müssen wir an zwei Verbrecherkreuzen vorbei, um zum Kreuz von Jesus zu gelangen. Und wenn wir dann auf das Kreuz von Jesus schauen, dann sehen wir Gottes Gnade für uns Menschen. Der Weg zu ihm ist frei. Amen.